Crescendo.
Ja, schön. Es sieht wirklich so aus wie ein Crescendo. Das ist faszinierend. Wie geht's dir, Lukas?
Ich bin gerade gegen ein Wahlplakat mit dem Kopf gerannt.
Autsch.
Es war, handelte sich um, wie heißt die Kandidatin von der Piratenpartei hier? Dr. Christiane?
Jänchen.
Jänchen, so. Genau. Ich bin gegen Frau Jänchen ins Kopf auf jeden Fall gelaufen.
Die sieht sehr gruselig aus. Also, wirklich? Wenn ich mir das Märchen Hänsel und Gretel vorstelle, beziehungsweise spezieller gesehen da die Hexe, dann habe ich Frau Jänchen irgendwie im Kopf. Ohne es böse zu meinen, aber auf dem Bild des Plakates ist sie echt unvorteilhaft getroffen, finde ich.
Ja, sie hat leider starke Augenringe irgendwie.
So genau habe ich es mir jetzt nicht angeguckt.
Ich habe mein Fahrrad auf jeden Fall an eine Laterne gestellt. Leider hängt da ein Wahlplakat auf sehr unvorteilhafter Höhe und ich bin gegengerannt, habe jetzt eine Beule am Kopf, habe mich schon mega geärgert und ich laufe, als ich wieder dann rausgekommen bin aus dem Gebäude, bin ich original nochmal dagegen gelaufen.
Zeig mal die Beule.
Du siehst es, glaube ich, das ist so, ich habe eine zu schlechte Auflösung.
Ah, doch, das ist ja, da tust du mir aber leid, das ist ja richtig schlimm. Aber sonst, wie hast du dein Osterfest und so verbracht?
Tatsächlich, weil ich schon eine Woche davor zu Hause war, war ich nicht zu Hause an Ostern.
Hä?
Was willst du wissen? Komm, frag nach.
Nee, du sagtest gerade, weil du schon zu Hause warst, warst du nicht zu Hause.
Nee, weil ich schon am Wochenende davor zu Hause war, für ein paar Tage. Mhm. Und weil das auch wichtig war, dass ich zu dem Zeitpunkt da war, weil ich da... Irgendwas war da. Keine Ahnung, ich musste wegen irgendwas nach Hause und deswegen konnte ich, es ist halt sehr teuer dann immer sprittechnisch oder zugtechnisch. Deswegen war ich da nicht zu Hause und deswegen habe ich klassisch an Ostern das komplette Wochenende durchgearbeitet. Aber das war ganz schön, weil ich war nämlich in der WG, in der sonst 8 Leute wohnen. Da habe ich mich einfach hingesetzt und habe gearbeitet. Das war ganz gut eigentlich.
Na also, wie jetzt gearbeitet? Für die Uni oder wie?
Genau. Ich habe ein bisschen geschrieben.
Och, ja. Schön.
Ja, ja, und bei dir?
Ja, auch nicht so viel. Also viel entspannt, ein bisschen Familie besucht, den Klassiker irgendwie vollzogen. Aber sonst auch jetzt nicht große Reisen unternommen oder ähnliches. Ich habe es ruhig angehen lassen und dann erst letztes Wochenende, das war ja das Osterwochenende. Mhm. Stimmt. Nee, ich war auf einem Konzert. In Erfurt, ja. Und zwar haben dort Heaven Shall Burn, falls du die kennst, eine relativ bekannte Band aus Thüringen tatsächlich, aber international bekannt, im Metal-Bereich, sage ich mal so ganz allgemein. Und die haben ihr Abschlusskonzert gespielt in Erfurt, weil sie halt ursprünglich kommen sie aus Saalfeld, aber machen dann immer so in Jena, also ein paar Leute kommen aus Jena und so weiter und machen dann immer hier so ihre Abschlusskonzerte in der Umgebung und haben deshalb in Erfurt ihr letztes Konzert von einer längeren Pause gespielt. Und diese Halle war die Thüringhalle und da gingen jetzt wohl, sie haben selbst gesagt, werden wohl 3000 Leute da und es fühlte sich auch an wie 3000 Leute.
Krass, ist echt viel.
Aber das Konzert, das Konzert hätte auch, eigentlich hätte da die Karte 37 Euro gekostet, aber ich habe mich nur spontan entschieden hinzugehen und habe dann eine Stunde davor gewartet vor der Konzerthalle in der Hoffnung, dass da Leute ihre Karte verkaufen. Mhm. Dem war dann auch so. Aber ja, 90% der Leute, die dann mich gefragt haben, ob ich noch Bock auf eine Karte hätte, wollten sie für einen Originalpreis mir
Das lässt machen. Du dir nicht bieten.
Das lasse ich mir nicht bieten. Gleichzeitig gab es halt auch noch eine Abendkasse. Also hätte jetzt 3 Euro mehr gekostet, hätte ich 40 Euro gezahlt an der Abendkasse. Aber man erwartet doch, wenn jemand wegen Krankheit ausfällt oder so, dass man dann preiswerter eine Karte kriegt. Jedenfalls habe ich dann auch noch gewartet und habe mir den Arsch abgefroren. Aber das hat sich wirklich gelohnt. Ich wollte gerade losgehen und dann habe ich noch in der Veranstaltung auf Facebook gelesen, ich hätte noch 2 Karten für 40 Euro. Da habe ich dann drunter kommentiert, ich würde eine für 20 nehmen, ganz dreist.
Du Fuchs.
Und dann habe ich diese Karte tatsächlich für sagenhafte 20 Euro nur bekommen und habe absurd viel gespart. Ich hab Heaven Shall Burn auch schon zigmal gesehen, also es wäre jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, hätte ich es nicht erleben können. Aber das habe ich so echt gern mitgenommen, die machen eine richtig tolle Show, waren auch noch mit anderen Bands unterwegs, die ich sehr gerne höre, und hatten quasi in der ganzen Halle, musst dir vorstellen, es ist wie eine absurd riesige Turnhalle, so kann man vielleicht die Thüringhalle am besten beschreiben, und haben da einen Circle Pit durch die gesamte Halle gemacht. Also,
ich kenne mich da überhaupt nicht aus im Metal-Bereich. Was ist ein Circle Pit?
Wenn ich jetzt sage, Leute rennen im Kreis, klingt das albern.
Vielleicht ist aber es ja albern.
Leute rennen im Kreis, aber halt nicht einzeln, sondern in einem, ja.
Circle
in einem
of Death, wie meine alte Englischlehrerin sagen würde.
Circle of Death.
Death.
Mit S. Ja. Death. Und Wall of Death. Das ist, wenn Leute aufeinander drauf, aufeinander zustürmen.
Ah. Und du standst mit deinen langen Armen dazwischen
und
hast sie.
Und hab die Leute weggecasht, so.
Ja. Da gibt's immer so Leute bei diesen, also ich glaube, du meintest jetzt, dass es Wall of Death heißt, wenn da so quasi sich zwei.
Genau, genau. Seiten in der Mitte ist frei und zwei Seiten.
Da gibt's immer
Moses welche, und dann, genau, die dazwischen rumhaben.
Genau, da gibt's immer so Honks, die dazwischen einfach gehen, so.
Ja. Das sind auch immer die coolsten.
Und ist Heavenschall.
Ja?
Ist Heavenschall Burn eine von diesen Metal-Bands, wo man die Schrift nicht lesen kann?
Naja, die Schrift ist durchaus lesbar. Also nicht, es ist kein Extrem.
Aber kennst du das Phänomen?
Ja, wenn das so aussieht wie lauter Äste und man einfach nichts mehr erkennt.
Scheiße, wie heißt die? Ich finde die ja ganz geil, aber wie heißen die jetzt?
Ja, tja, musst du dann immer so mit so einer Music-App oder so rauskriegen, was das gerade für ein Song ist. Aber wenn auch da einfach nur gesungen wird, dann.
Ich glaube, das ist schwierig. Der Problem des Metal, dass du das absolut nie wiedererkennen kannst manchmal.
Ach doch, mit der Zeit kommt man damit echt gut klar. Aber darüber können wir nachher echt mal gerne quatschen, denn ich hatte mir so gedacht, wir reden heute generell mal ein bisschen über Musik, weil wir ja beide relativ viel und gerne Musik hören. Mhm. Aber ich hätte jetzt nicht so Lust, was weiß ich, Plattenempfehlungen zu geben oder Reviews oder ähnliches, sondern einfach über ein paar Erlebnisse mit Musik mit dir zu quatschen.
Eine gute Idee.
Die uns, also zumindest mich, Musik durchaus geformt und unterstützt hat und getragen hat durch viele Aspekte meines Lebens bisher und hoffentlich auch noch weiter tragen wird. Und es ist so ein kleines Hobby geworden, Musik zu hören, Konzerte zu besuchen und ja, alles mitzunehmen, was mich dahingehend so interessiert. Wie sieht das denn bei dir aus?
Ich habe mir vorhin auch versucht, so zu überlegen, wann das eigentlich begonnen hat, wann es eine sehr zentrale Rolle gespielt hat bei mir. Bin da aber nicht richtig schlüssig geworden. Es hat einfach schon immer eine sehr zentrale Rolle gespielt. Es gibt so eine Phase, in der sich so das Hören von Musik nochmal bei mir ausgeweitet hat. Ich würde sagen, so mit 18 kam das ganz stark. Aber ansonsten habe ich schon immer wahnsinnig viel Musik gehört. Auch wenn es früher nur die Schlümpfe waren.
Hattest du auch diese Schlümpfe-CD?
Ja.
Songs,
genau.
Also echte Songs gecovert wurden.
Genau, so Lemon Tree zum Beispiel in der Schlumpf-Version. Und das Geile war, ich habe das auf meinem alten Kassettenrekorder immer gehört.
Das ja auch noch.
Und dann meinte ich, also ich war der festen Überzeugung, dass diese ganzen Songs halt von den Schlümpfen sind. Und dann meinte irgendwann, als wir das auch mal im Auto gehört haben, mein Vater, glaube ich, zu mir, nee, das ist andersrum. Also da gab es quasi Künstler und die Schlümpfe haben das gecovert. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, so, nee, nein. Nein, die Schlümpfe haben das erst gemacht und dann haben die das im Radio halt nachgemacht. So.
Danach hat er auch dir gleich noch erzählt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, oder?
Ich glaube, das war tatsächlich schon Alter, wo ich das wusste, dass das mein Onkel immer ist. Aber von der Sache mit den Schlümpfen bin ich erstmal nicht abgewichen und es hat auch eine Weile gedauert, bis ich das eingesehen habe. Weil ich war der festen Überzeugung, die scheiß Leute im Radio klauen den Schlümpfen die Songs und versuchen die neu zu interpretieren irgendwie. Was aber überhaupt nicht klappt, weil die Stimmen von den Schlümpfen, die kann man nicht nachmachen, die sind genial.
Nein, die sind
Lemon Tree!
Ich habe das habe ich total vergessen, dass es das ja auch gab.
Voll geil.
Meine Fresse, da hast du ein Fass aufgemacht.
Ja.
Wann ist das rausgekommen? Also ich glaube, da gab es auch mehrere.
Voll, da gab es ganz viele
Versionen. 98, ja. 99 so?
Boah, ich habe keine Ahnung. Für mich ist eine, also das hängt immer ganz stark mit alten Urlauben zusammen, zu denen wir mit dem Auto gefahren sind. Da haben sich meine Eltern nämlich dann erbarmt, so, okay, eine halbe Stunde können wir die Schlümpfe hören, aber dann ist natürlich wieder vorbei.
Okay.
Und
hörst du nicht mehr?
Ja, nee. Aber nee. Ich bin jetzt ehrlich gesagt wieder ein bisschen gereizt, so, das mir mal anzuhören. Ich glaube, es ist mega scheiße.
Hör nachher definitiv mal rein. Was war denn aber dein erstes Albumcover, an das du dich erinnerst?
Das ist echt eine gute Frage. Ich weiß halt, dass es definitiv nicht das Albumcover meiner ersten gekauften CD ist, weil das habe ich tatsächlich wieder vergessen und ich habe es jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt, wie es aussah. Das erste Albumcover, an das ich mich erinnere, ist von dem Black Eyed Peas. Und zwar, müsste es das zwei. Ey, da waren die noch richtig geil. Das war das zweite Album. Da war sowas wie Pump It drauf. Pump It, lauter.
Boah, das müsste das zweite gewesen sein.
Genau, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das zweite ist. Aber frag mich nicht, wie das heißt. Irgendwas mit Elephant, glaube ich, oder so. Kann das sein?
Ja.
Warte mal, ich habe das, glaube ich, auch in meiner
iTunes. Nee, das war nicht Monkey Business, oder?
Doch.
War es Monkey Business?
Ja, warte mal, ich finde das hier nicht, das gibt's ja nicht, Monkey. Ja, genau, hier, ich hab's, Monkey Business, genau. Und das Cover habe ich auch noch echt sehr einprägsam im Kopf. Wir haben einen roten Hintergrund, und man sieht eigentlich nur die
vier roten
Bandmember, wie sie dastehen. Will.i.am schreit in so einem Mikro, Fergie, sieht eigentlich irgendwie, die hat sich nicht verändert, obwohl das 2005 rausgekommen ist, sie sieht heute noch so aus.
Fergie ist ziemlich stabil geblieben.
Stabil.
Ich fand immer den Namen Apple die App ganz lustig.
Wer heißt denn Apple die App?
Ja.
Und deswegen sage ich, weil ich weiß nämlich noch relativ genau, was die erste CD war, die ich mir gekauft habe. Und da habe ich nämlich überhaupt nicht mehr das Albumcover im Kopf. Es war auch kein Album, sondern es war eine Single. Und zwar war es 8 Mile.
Ja, das war einer. Apple die App. Sorry, dass ich das kurz unterbreche.
Kein Problem.
War einer, war Mitglied oder ist Mitglied bei den Black Eyed Peas.
Mhm.
Sorry,
jetzt. Genau, es handelt sich um 8 Mile von Eminem. Eminem hat ja diesen Film rausgebracht, der auch 8 Mile hieß. Und dazu kam eine Single raus, weil Eminem hat nämlich auch einen relativ bekannten Soundtrack dazu gemacht. Und da war halt nur, keine Ahnung.
Der ganze Soundtrack war einfach absoluter Bringer.
Ich glaube, ich hatte halt nur wirklich das war halt eine Single, ne? Also da war wirklich nur der 8 Mile Song drauf, ein Remix und eine Instrumentalversion, glaube ich.
Oder meinst du Lose Yourself als 8 Mile? Doch, Lose Yourself war doch bei 8 Mile.
Ja, aber heißt der Soundtrack, also gibt's da nicht auch eine relativ bekannte Single, die auch selbst 8 Mile heißt? Oder bin ich da falsch? Vielleicht bin ich auch falsch. Keine Ahnung. Ich glaube, da gibt's einen ganz bekanntes, das meine ich auf jeden Fall. Kann auch sein, dass es Lose Yourself hieß. Und überlegen. Also die ersten Sachen, die ich auch gehört habe, war so Linkin Park Zeug. Da fand ich die Cover auch richtig geil, weil da gab's nämlich mal ein Remix-Album irgendwie und da war so ein Roboter drauf. Das fand ich richtig gut. Das Album, da bin ich mir sicher jetzt, das hieß Reanimation. Da wurden nämlich alte Songs neu interpretiert.
Das habe ich auch hier tatsächlich.
Ach, geil. Ja, voll nice.
Das ist wirklich schick. Das war auch eines der ersten Linkin Park-Alben, neben natürlich Hybrid Theory und Meteora, die ich dann auch gehört hatte. Generell, es gab ja dann noch die Underground-Tapes und so von denen.
Mhm.
Die habe ich eher gehört als dann alles, was danach kam.
Mhm.
Aber warte mal, was war mein erstes Album? Mein erstes Albumcover. Doch, waren die Prinzen tatsächlich. Mach dich nicht über die Prinzen lustig, die sind Kings.
Sorry.
Verstehst du? Prinzen, ja. Kings. Die waren, und zwar von ihrem also eigentlich vom Best-of-Album, und zwar ganz oben. Das war
heißt das Album?
Ganz oben. Ja, das Album hieß ganz oben, Hits von bis 97 oder so, keine Ahnung. Weil das kam dann auch 97 raus und da waren dann so Songs drauf wie Gabi und Klaus, Mann im Mond, Mein Fahrrad küssen, Verboten. Halt alle Hits, die sie so damals zu dem Zeitpunkt raus hatten. Und das war so ein blaues Cover mit so einem Marmorfrosch drauf. Und daran erinnere ich mich noch total.
Du meintest jetzt Cover und die erste, stimmt das dann auch überein mit der ersten, dem ersten Album, das du dir gekauft hast?
Nee, tatsächlich auch nicht. Mein erstes Album war tatsächlich eine Kassette und auch dort wieder eine Compilation. Und zwar war es, kennst du noch es gab ja die Bravo-Hits gab's ja, ne?
Mhm.
Aber kennst du Smash?
Ah, ja, den Namen kenne ich.
Und dort Smash Volume 9, also 9. Die 9. Smash-Volume habe ich mir gekauft auf Kassette. Das müsste irgendwie 2000 gewesen sein. Und da war Anton aus Tirol drauf von DJ Ötzi. Und ich fand diesen Song wohl scheinbar damals mega
der Überhit. Cool.
Das war halt, weißt du, Gassenhauer schlechthin.
Voll gut.
Und oh, so unangenehm.
Ey, aber zu Anton aus Tirol habe ich auch noch eine geile Geschichte. Richtig geile Geschichte.
Jetzt
auch. Und zwar waren, als wir früher im Winterurlaub waren, da gab's halt immer, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, da gab's auf jeden Fall so eine Art Club für Kinder, in die quasi die Kinder geschickt wurden, wenn die Eltern keinen Bock mehr auf die hatten im Urlaub.
Ja, so Jugendunterhaltung.
Genau. Und das meine Eltern natürlich sofort, okay, Lukas, geh bitte dahin, komm, lass uns in Ruhe, geh da bitte hin. Und da war tatsächlich, also da gab's dann quasi, man hat sich in diesem Jugendtreff darauf vorbereitet, so eine Art Bühnenprogramm am Ende des Urlaubs aufzuführen mit den anderen Kindern für die Eltern, die dann sich das natürlich angucken müssen.
Oh Gott, oh nein.
Und ich weiß noch, dass zwei Songs waren in diesem Bühnenprogramm mit drin. Das war einmal Anton aus Tirol und es war, das war auch die Maschendrahtzaunzeit.
Ach, göttlich, Stefan Raab mit seinem Truckstop-Imitat.
Genau, und ich weiß noch, dass bei Anton aus Tirol war geplant, dass die Kinder so Räder machen, also ein Rad im gymnastischen Sinn. Also ein gymnastisches Rad, wer Bock hatte, kann das machen. Ich glaube, ich war dafür auf jeden Fall eingeplant, dass ich Räder machen sollte. Ich konnte das irgendwie ganz gut.
Verrückter Junge.
Mega. Und dann, es war aber so geplant, dass es eigentlich nur während des Refrains stattfinden sollte. Aber ich hatte halt Bock auf Räder machen und hab dann die kompletten, es waren halt die zwei Songs liefen hintereinander und ich hab die kompletten zwei Songs Räder gemacht.
Ganz alleine?
Yeah. Was?
Ganz alleine oder wart ihr so
ganz
eine
Rad-Compilation?
Oh, wie unangenehm.
Also beziehungsweise
da standen
halt, die anderen Kinder standen im Hintergrund und haben das gemacht, was sie sollten. Und Lukas hat einfach straight Räder gemacht für ungefähr 5 Minuten.
Respekt.
Großartig.
Aber dass du da kein Drehwurm bekommen hast?
Ah, da konnte ich irgendwie noch viel ab. Irgendwie war, ich hatte mal so eine sportliche Phase als Kind. Irgendwie, das war voll mein Ding.
Aber das war dann mit 7 vorbei.
Tatsächlich, ja.
Bin ich gut.
7 war da, vielleicht auch 8, vielleicht auch 9. Nee, aber ja, so ungefähr irgendwann kam dann die etwas unsportlichere Phase, die bis heute anhält.
Na, dafür siehst du aber noch gut in Form aus.
Ja, ich habe einfach einen Stoffwechsel, einen geilen Stoffwechsel. Ich mache keinen Sport.
Niedrigen Blutdruck.
Ja, und niedrigen Blutdruck. Mach dich bitte nicht darüber lustig. Es
ich mach mich nicht
sehr darüber schweres lustig. Leben. Mir ist andauernd kalt und ich penne immer ein. So.
Was ist da passiert?
Weiß ich auch nicht, ich habe ein bisschen cholerisch meinen Bleistift, den ich die ganze Zeit irgendwie in der Hand halte, in die Ecke geschmissen.
Aber bist du so ein Pencil-Spinner?
Voll!
Oder hast du die,
ich kann das
kannst
auch.
Kannst du das?
Guck mal. Warte. Oh ja.
Siehst du es? Nee, ich sehe es nicht, jetzt. Du hältst es aus dem Bild.
Jetzt.
Ja, siehst du kannst es ja wirklich.
Oh yeah.
Der kann das wirklich, der kann die so, den so spinnen, so richtig cool zwischen seinen 4 Fingern. Und
5 Jahre Russischunterricht, irgendwas muss man ja machen.
Heftig, ich kann das nicht. Und dann fällt er wieder runter.
Ich würde es voll gern mit Münzen auch können. Also quasi, dass du einfach so eine Münze in die Hände nimmst wie den Stift und dass die so rüberrollst. Aber das ist halt wirklich High Class.
Das ist dann Meisterklasse.
Auf jeden. Ich finde, mit die interessanteste Frage, in der sich auch die Meinungen spalten bei Musik, ist immer, hörst du eher auf den Text oder eher auf den Klang bei Musik?
Das kommt bei mir persönlich immer auf Genre an.
Mhm.
Also bei Klassik höre ich eher auf die Melodie anstatt auf die Texte. Aber trotzdem bleibe ich bei meiner Aussage, dass ich es abhängig mache von dem Genre, was ich höre tatsächlich. Mhm. Wenn ich wenn ich jetzt diesen ganzen Core-Stuff, Metalcore, Hardcore, Deathcore, also alles, was trotzdem alle Leute irgendwie unter Schreimusik oder vielleicht auch noch Metal verbuchen würden, höre.
Da hörst du nur aufs Glockenspiel im Hintergrund.
Dann höre ich auf das Glockenspiel und die Heads, die tss, tss, und du denkst dir, oh, jetzt geht's gleich los hier im Pit. Aber da habe ich ursprünglich wenig auf die Texte erstmal gehört, weil ich es unheimlich imposant fand, was für eine Energie die Songs haben und was für eine mitunter auch Aggressivität Musik ausstrahlen kann, die aber gleichzeitig, vor allem wenn du dann bei Konzerten bist, die Energie, die man rauslassen kann und darf, ohne dass man sich gegenseitig verletzt und ohne dass es irgendwie gefährlich wird für einen. Es sieht gefährlich aus mitunter, wenn man im Moshpit ist, aber es ist eine so tolle Community, die man da hat. Jeder achtet auf jeden. Wenn sich jemand einen Schuh binden muss, stellen sich Leute um einen drum herum und schützen dich, dass da nicht jemand über dich drüber fällt aus Versehen und alles. Mhm. Und bei dieser Musik habe ich anfänglich weniger auf die Texte gehört. Wahrscheinlich auch, weil ich sie kaum verstanden habe, weil sie halt gescreamt wurden. Das hat sich dann dort auch mit der Zeit geändert. Also irgendwann versteht man, was dort gesungen wird. Also nicht bei allen Bands, manche hören sich wirklich einfach nur wie Schweinegrunzen an. Aber da hat sich das jedenfalls gewandelt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel beim Rap mir Musik anhöre, dort sind mir zum einen natürlich die Beats unheimlich wichtig. Also gut produzierte, gut ausproduzierte Beats sind unheimlich unterhaltsam. Und genauso kann ein schlecht produzierter Beat auch einen ziemlich guten textlichen Rap kaputt machen. Aber da ist trotzdem für mich der Text immer noch vordergründiger. Also wenn dann nur über, was weiß ich,
Mütter?
Drogenkonsum tatsächlich. Also das ist so, da denke ich mir, ach komm, Leute. Also es macht halt jeder, man hört es überall, also die Texte, die darüber geschrieben werden. Und das ist mir dann irgendwann manchmal echt zu viel und zu langweilig, als dass ich mir da das länger anhören könnte. Also da gibt es für mich zu viele andere gute Rapper mit anderen guten Texten, die eine Tiefe haben. Es muss nicht alles irgendwie richtig deeper, gesellschaftskritischer Rap sein. Manchmal reichen auch einfach Texte mit Köpfchen, aber es muss irgendwas dabei sein. Für mich persönlich. Und da höre ich definitiv mehr auf Texte als auf den Hintergrund, sag ich mal. Wie sieht's denn bei dir aus? Also das sind jetzt zwei Aspekte. Ich hätte jetzt noch mehr, aber ich will auch nicht immer nur die ganze Zeit weiterreden.
Ja. Also wenn ich neue Musik höre, dann ist das eigentlich immer relativ stark auf dem Klang. Also ich mache, ob mir das gefällt oder nicht, mache ich eigentlich fast nur vom Klang abhängig beim ersten Hören und auch beim zweiten Hören und auch beim dritten Hören, und das läuft so ungefähr bis zum 50. Mal hören, bis ich irgendwann denke, ah ja, geil, da gibt's ja auch irgendwie Wörter, da könnte man ja mal hinhören. Und das nimmt tatsächlich manchmal sehr lustige Ausmaße an. Es gibt zum Beispiel Rocco Schamoni, ist Musiker und Autor, und der hat mal eine Platte gemacht. Da hat er alte Songs gecovert mit so einem Orchester, und ein Song heißt Rom, und es geht in dem Song darum, wie, glaube ich, ein Mann eine Frau erst umbringt, weil sie seine Gefühle nicht erwidert und sie dann aufisst. Also, okay. Genau. Und das Lustige ist, es ist halt, der Text ist halt gekleidet in einen wahnsinnig schönen, gute Laune-Popsong. Und ich habe das halt wirklich. Also ich habe es bestimmt 3 Monate oder so gehört, fand den Song einfach nur geil und habe immer halt also
von der klanglichen genau, Qualität. Genau,
weil der macht einfach mega gute Laune, wirklich. Ich habe immer so mitgesungen, mitgehört, und irgendwann dachte ich mir so,
was singt der da eigentlich?
Du wehrst dich gegen meine Magensäfte? Was? Moment.
Moment, da ist doch irgendwas
im Argen. Da ist doch eine Botschaft drin. Wenn das Geile ist, jetzt könnte man irgendwie denken, das war irgendwie so super versteckt im Text. Es war schon elegant ausgedrückt. Also ich bring die um oder so. Aber es war nicht sonderlich versteckt. Wenn man einfach nur mal hingehört hätte, hätte man sofort gepeilt, worum es geht. Und das fand ich einfach so super lustig. Das ist ähnlich wie, als man noch kein Englisch konnte so richtig. Und dann bestimmte Songs rauskamen, wie der von wie heißt denn der? Milo oder so, der diesen einen Song gecovert hat mit Ayo Technology?
Ja, ja. Der sollte ja auch irgendwas mit Pornography heißen, ursprünglich.
Ach was.
Aha. Ja, ja.
Na, auf jeden Fall, den haben auch alle so mitgesungen, und dann wusste aber keiner auch richtig darum, dass es um Beischlaf in der Küche geht irgendwie.
Naja, siehst du mal. Ja. Was man dann fleißig einfach mal mitsingt. Aber das ist auch nicht nur bei englischen Texten so. Also wird ja auch bei vielen deutschen Texten einfach so gedankenlos mitgesungen, was man da überhaupt singt, ist dann eher zweitrangig. Habe ich so manchmal das Gefühl.
Ja, bei den Prinzen.
Beispiel, wie bei den Prinzen. Was willst du jetzt gegen meine Prinzen sagen?
Ich habe einfach bei den Prinzen nie verstanden, ob jetzt dieses, es gibt doch dieses eine zu Deutschland-Lied irgendwie so. Weißt du, was ich meine?
Ja, war
das jetzt ironisch gemeint, oder?
Doch, das war definitiv ironisch gemeint.
Ich habe das ewig nicht mehr gehört, aber okay, alles klar.
Das ist sehr ironisch gemeint.
Alles klar.
Also ich glaube, gegenunter wird auch aus dem du kannst stolz auf Deutschland sein, einen Schwein.
Ah.
Also, ja, so zum Beispiel so Kleinigkeiten. Aber es gibt auch weitere Textpassagen, bei denen das definitiv deutlicher wird. Aber die Frage habe ich schon öfter gehört, und ich war mir ursprünglich auch nicht so ganz sicher, aber dann später. Ja,
muss man wahrscheinlich ein bisschen erwachsener werden und sich das dann nochmal anhören. Ich glaube, als Kind habe ich es einfach nicht gepeilt. So.
Man kann die wirklich auch mal wieder hören. Also ich habe sie jetzt ewig lang nicht mehr gehört und ist auch das, was ich jetzt nicht unbedingt im Radio anmache, am Radio anmache oder denke mir, ey, heute hörst du mal Prinzen. Aber
was ist denn von den
Prinzen, aber sie sind halt, Paul, schon talentiert.
Also wir haben dieses Lied, was ich gerade angesprochen habe, was ist denn noch von denen?
Küssen verboten. Alles nur geklaut.
Ah, okay, alles
nur geklaut. Alles mit dem Mund, mein Fahrrad, Millionär, Mann im Mond.
Ja, ich merke schon, alles, du bist heiß da drauf.
Ich bin da. Ich war auch ein paar Mal zum Konzert bei denen. Die sind halt wirklich talentierte Musiker.
Oh ja, und die waren ja früher in diesem Chor. Das hat mein alter Musiklehrer immer gesagt.
Richtig, richtig.
Ich finde das ein Scheißargument.
Ja, kann man ja. Aber zum Prinzen habe ich noch eine kleine Story, wenn du Zeit hast.
Ja.
Ja?
Zufällig.
Zufällig kann ich dir nicht entrinnen. Scheiße. Wir waren bei einem Geburtstag von meiner Großtante. Grüße an dieser Stelle. Es war ihr 70. Geburtstag und wir waren in so einem sachsen-anhaltinischen Kleinstkaff in so einer Dorffesthalle.
Die Grüße an Sachsen-Anhalt.
Die können wir uns schenken. Und da waren wir auf jeden Fall, da war auch eine Gaststätte mit dran und dort war halt ein Tisch reserviert. In der Gaststätte für uns alle kamen Familien aus ganz Sachsen-Anhalt. Mhm. Und Thüringen. Und ja, das sollte vielleicht noch erwähnt werden, obwohl ist eigentlich irrelevant. Jedenfalls war dann parallel wohl eine Veranstaltung nebenan in dieser Dorfhalle. Und wir haben uns halt gefragt, ja, was ist das denn so? Und wir hatten aber durch den Gastraum auch einen direkten Zugang zu dieser Halle. Mhm. Und dann wurde uns gesagt, ja, hier treten heute die Prinzen auf.
Was?
In so einem, wirklich, das Dorf ist 300 Einwohner stark oder so.
Die Fake-Prinzen.
Die Könige hieß die Band eigentlich.
Ich wollte auch so einen ähnlichen Witz gerade machen, aber dann ist mir aufgefallen, dass Könige über Prinzen stehen, so quasi.
Ja,
das
würde Prinzessinnen.
Dann so, das wäre halt so sexistisch, ne?
Aber was ich sagen wollte dahingehend, die haben ein Benefizkonzert gespielt für eine Behindertenwerkstatt.
Ach was.
Und ja, da war dann wohl ein paar Kilometer weiter, gab es wohl eine Behindertenwerkstatt und für die haben die ein Konzert gespielt in dieser Dorfhalle und wir durften auch das Konzert mit einfach kostenlos mitnehmen, sage ich mal. Hatten dann auch irgendwie noch kurz mit denen gequatscht und das war so random, weil du erwartest sehr vieles dort zu diesem, in so einem kleinen Dorf, weißt du, aber du erwartest nicht, dass du ein Konzert von den Prinzen irgendwie siehst.
Voll.
Sondern und eher Vorband irgendwie
noch böse Onkels, erwartest du einfach nicht.
Was hast du denn gegen die Prinzen, verdammt nochmal? Du bist ein richtiges
die
Monster.
Prinzen haben sich, die Prinzen haben sich auch mal gegen die bösen Onkels ausgesprochen. Absolut. Dafür feiere ich die auf jeden Fall.
Ja, die sind auch.
Sorry, bei Sachsen-Anhalt ist mir das gerade
immer. Bei Sachsen-Anhalt. Also ist das nicht Sachsen? Naja, komm, lass uns nicht die Leute vergraulen mit persönlichen Meinungen zu verschiedenen Bundesländern. Außerdem, was will man hier mit Thüringen auch sagen? Ich meine, letztendlich sind wir alle irgendwie Mitteldeutschland. Ah, ja, aber da du die Prinzen nicht leiden kannst. Ja. Gab es denn ganze Musikgenres, die du nicht leiden konntest und bei denen sich dann deine Meinung mal irgendwie ein bisschen geändert hat über die Zeit?
Gab es tatsächlich wenig. Also ich konnte ganz lange mit Klassik nichts anfangen, ist auch immer noch so ein bisschen so. Aber
was?
Das ist.
Was?
Aber das ist halt, das ist keine wirkliche Abneigung. Ich habe einfach nicht so wahnsinnigen Spaß beim Klassik hören, sag ich mal.
Warum nicht?
Kann man das so rational begründen, warum man keinen Spaß bei irgendwas hat? Schwierig, finde ich.
Na, kann ja sein, dass du sagst, mir gefallen irgendwie die Tonabfolge nicht, die Instrumente sind mir zu langweilig, es hört sich alles gleich an. Also da gibt es ja viele Gründe, warum man sagen könnte,
okay.
Klassik ist nicht meins.
Ja, also ich mag Popmusik halt, habe ich schon immer gemocht. Und eingängige Melodien, das soll nicht heißen, so in Richtung Chartmusik, aber du findest ja auch in weniger populären Bands eingängige Melodien so. Und das war halt schon immer irgendwie mein Ding. Und Klassik ist selten eingängig, finde ich.
Definitiv, aber ich finde, genau das finde ich so faszinierend.
Mhm. Ich krass, halt überhaupt nicht irgendwie.
Hätte ich nicht gedacht, dass du, also du bist wirklich jemand, der lieber eingängige Musik hört.
3 Minuten Popmusik ist mein Ding, aber halt wirklich guter Pop, ne?
Aber hat sich dahingehend dann deine Meinung irgendwann mal geändert? So?
Ich hab halt mal, jemand hat mal in eine Flohmarktgruppe für 10,50 € Klassikplatten reingestellt, da konnte ich nicht nee sagen. Da habe ich mir die halt geholt und höre jetzt ab und zu mal Chopin. Aber das sind schon irgendwie eher speziellere Momente. Also ich kann mir das nicht so lange anhören, auch nicht so dauerhaft. Ich komme da irgendwie nicht so richtig rein. Bei Jazz ist es ähnlich, muss ich sagen. Ich meine, viel Musik, die ich höre, hat so Jazz-Anteile, aber ich meine halt richtigen Jazz so, komme ich auch nicht so richtig ran.
Gibt es richtigen Jazz? Also was ist für dich nicht richtiger Jazz? Also
naja, ich meinte damit
tut mir leid.
Naja, ich meinte damit halt, sagen wir mal, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, es gibt halt so ein paar Artists, die bauen halt so Jazz-Instrumente in ihre Musik ein. Also so ein Saxophon oder sowas in der Richtung. Und ja, dann gibt's schon noch mal irgendwie, ich weiß nicht, wie sich Jazz definiert, keine Ahnung.
Das, was wo Leute sagen, ich höre Jazz und dann das ist sowas halt irgendwie dem nicht abgewinnt. Das ist
ja
dann auch meistens
ohne Stimme, ja, kann ich nicht so viel anfangen. So experimenteller
Jazz. Wo jeder sagt, okay, das ist ein Jazz-Song oder so.
Ja, so okay. Klassischer Jazz, ich weiß nicht, wie man das definiert, keine Ahnung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Sachen, die ich höre, die sowas wie Jazz-Aspekte enthalten, klassischer Jazz sind.
Okay, ja, das kann ich verstehen.
Und wo ich echt auch immer noch nicht so richtig rankomme, was auch ein bisschen mit den Sexismen da zu tun hat, ist R&B. Das ist echt nicht so mein Fall.
Inwiefern?
Ich habe bei R&B halt immer so irgendwie diese Videos im Kopf. Und irgendwie geht's in diesen Videos halt nur darum, dass ein Typ irgendwas singt und im Hintergrund stehen 20 Frauen und er suggeriert, dass er die alle flachgelegt hat. So, das nervt mich halt.
Aber es gibt doch auch starke R&B-Sängerinnen.
Voll, ja. Also, keine Frage. Aber ich glaube, viel in dem Bereich basiert halt auch auf dem Aspekt, den ich gerade genannt habe. Aber ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber es ist irgendwie einfach auch nicht so mein Ding. Ist nicht nur das.
Okay. Ja, das ist ja in Ordnung. Und also hat sich aber bei dir nichts jetzt ganz groß gewandelt, also dass du vielleicht ein anderes Beispiel meinerseits. Mhm. Ich konnte fast sämtliche elektronische Musik nicht hören. Also selbst in der 10. Klasse konnte ich absolut nichts irgendwelchen elektronischen Genres, sei es Drum and Bass, klassischer Techno, House oder es gibt ja so viel, ich will jetzt nicht alle Subkategorien aufmachen, da wären wir gar nicht fertig. Aber ich konnte diesen eingängigen Melodien und diesen eingängigen Beats überhaupt nichts abgewinnen. Es hat mich genervt und ich fand, das ist mein damaliges Ich hätte sowas gesagt, wahrscheinlich, das ist Musik für Dumme, weil es halt immer dasselbe ist, auch wenn es gar nicht dasselbe ist. Also es ist nicht immer dasselbe. Mittlerweile weiß ich das auch und ich weiß auch, wie sich das wandelt und was es da für Nuancen gibt etc. Aber damals fand ich diese stetigen Wiederholungen und mitunter sehr langatmigen Passagen, die sich langsam aufbauen oder auch gleich bleiben, unheimlich langweilig. Und erst tatsächlich durch Dubstep, jetzt habe ich es gesagt, durch Dubstep habe ich den Zugang zu elektronischer Musik gefunden, weil ich sehr verhaftet war in diesem Metalcore, Deathcore, also in diesem ganzen Chorbereich der harten Musik.
Aber machen
Musik
die nicht
mit
auch
Geschrei
mit elektrischen Einflüssen? Gibt es da nicht auch so eine Richtung?
Ja, das ist halt die Sache. Aus diesem Bereich gab es dann Bands wie The Browning oder ähnliche, die halt so Dubstep-Elemente mit eingeflochten haben. Oder kurz vor Breakdowns gab es irgendwelche Schnipsel aus irgendwelchen EDM-Tracks etc. Und da hat man quasi mein eines Genre mit einem anderen gemischt. Und auch Dubstep war so eine unheimlich harte Version, der mit absurd vielen Elementen, so, weißt du, der ADHS der Elektronik so gefühlt. Und da noch irgendein Maschinensound drinne und dann wechseln. Und diese aufbauenden Sachen bis zum Drop waren meines Erachtens damals zumindest härter als alles, was ich vorher im elektronischen Bereich kannte. So, also, und das hat mir dann durchaus den Weg geebnet, auch mal über den Tellerrand zu gucken. Und mittlerweile kann ich auch sehr lange und sehr gerne viel Elektrisches hören.
Mit elektronischer Musik bin ich irgendwie relativ, also bin ich irgendwie aufgewachsen, so. Ich weiß nicht, da hatte ich irgendwie schon immer eine starke Affinität dazu. Und relativ früh hat es halt auch schon begonnen, dass ich irgendwie am Wochenende weggegangen bin. Und irgendwie war das immer so, die coolen Kids haben irgendwie Elektro gehört, so. Und deswegen fand ich das halt auch immer irgendwie geil. Also damit bin ich relativ früh in Berührung gekommen.
Ich war halt nie ein cooles Kid.
Na, ich weiß.
Ich war immer der, der danke. Ich war immer der, der irgendwie auf Konzerte gegangen ist, auf irgendwelche Kleinstkonzerten von irgendwelchen Bands, die sich die Kehle aus dem Leib schreien und man im Moshpit ist. Und davor so, ach, keine Ahnung.
Kann ich mir gut vorstellen mit deinen langen Armen.
Langen Arm und langen Haaren. Ich hatte ja so ein Eisenherz-Haarbob quasi gefühlt.
Hatte ich auch.
Und das war schon richtig albern.
Was ich auch immer sehr spannend finde.
Was war so deine Mucke der Jugend?
Warte, ich würde kurz noch eine Frage stellen. Ja, wie heißt denn das im Metal, wenn man die Arme so, wie so, die so kreist, so nach, du siehst mich ja gerade, guck mal so.
Ja.
Das sieht so witzig aus, wirklich.
Ich weiß nicht, ob es einen expliziten, es gibt garantiert einen Namen, also liebevoll nenne ich es immer die Windmühle.
Ja, genau, ich wollte auch gerade Windmühle sagen. Es sagt nämlich voll an der Windmühle immer, aber es sieht mega witzig aus.
Ja, aber es ist halt irgendwann nicht mehr witzig, wenn du sowas mal aus Versehen gegen die Nase bekommst oder so.
Voll, glaube ich.
Passiert selten, aber passiert immer mal, aber man passt halt auf, dass man es nicht macht. Denn jeder, der einfach absichtlich Leute verletzen will im Pit, ist halt ein Assi und gehört raus aus dem Pit. Ist meine Meinung. Viele Leute stehen ja drauf, irgendwie auch noch Leuten zu schaden. Aber das ist alles so, ach Gott, da kann ich mich ewig drüber aufregen.
Ja.
Lass mal nicht machen.
Genau, also Musik, die ich, was hast du, Jugend hast du gefragt?
Musik deiner Jugend.
Musik meiner Jugend.
Also oder so, hattest du eine rebellische Phase?
Nee, rebellisch nicht, würde ich mal sagen. Also ich habe so eine Phase gehabt, da habe ich halt Metal tatsächlich gehört. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, wenn ich Slipknot in Metal.
Doch, kannst du definitiv sagen.
Okay, aber das ist schon eher, würde man das vielleicht als poppiger Metal beschreiben? Da gibt es ja nicht so ein New Metal, heißt das.
Also,
New Metal, oder?
Ja, genau.
Das habe ich auf jeden Fall gehört und ich weiß noch, dass sich da extrem viele Lehrer so drüber aufgeregt haben.
Was über Slipknot?
Ja, genau.
Oh, ich weiß noch, Slipknot und Rammstein und so, ob das nicht Nazi-Musik ist.
Genau, genau. Rammstein habe ich auch so gehört.
Rammstein noch schlimmer.
Ich habe dann meinen Zugang irgendwie zu so Metal komplett verloren. Also es hat angefangen mit Linkin Park.
Schade.
Die haben, und dann hieß es an der Schule, haben die Älteren gemeint, so, nee, man kann nicht Linkin Park und Slipknot zusammenhören, weil Linkin Park machen schlechten New Metal und Slipknot machen geilen. Und man kann das nicht beides gut finden. So. Mega lustig, ne?
Gott, immer diese Hates und dieses ganze, wenn du das hörst, darfst du nicht das
voll
hören.
Lustig,
und
ne?
Das ist auch bei den ganzen Chorsachen bloß nichts mit clean Gesang, also clean Vocals, das ist ja so albern und so, ach, keine Ahnung, da was da alles an Begrifflichkeiten kam, wie schlecht das ist.
Ja, ansonsten, ich glaube, meine Lieblingsband früher war Muff Potter. Das ist eine Punkband.
Ach, süß.
Mit einem wirklich, wirklich sehr guten Songschreiber, Nagel, der inzwischen, glaube ich, vor allem als Autor tätig ist, der übrigens in Jena bald ist und eine Lesung hält, da muss ich unbedingt hin.
Okay.
Und das ist halt für mich echt krass, weil ich kenne irgendwie Muff Potter, seitdem ich 16 bin oder so, die gibt's inzwischen nicht mehr. Aber auf jeden Fall, hat mich ultra geprägt, die Musik. Und ich habe aber die nie live gesehen, weil die haben sich halt aufgelöst schon
2000.
Ich würde 9 sagen.
7,
oder so.
8, 9? So, ja, in der 9. Dreh müsste es gewesen sein.
Und ich habe alle Bücher gelesen, ich kenne alle Alben, ich kenne eigentlich jeden Scheiß, den die mal irgendwie rausgebracht haben. Und tatsächlich sehe ich Nagel, also den Sänger, bei der Lesung wahrscheinlich in einem Monat. Und das wird entweder komplett ernüchternd oder der Abend meines Lebens. vielleicht trinke ich ganz schön viel und schrei ihm dann irgendwas zu. Nagel! Thorsten!
Oh Gott, das wird. Nimm mich bitte mit. Ja, gib mir nochmal Bescheid, dann gehen wir gemeinsam zur Lesung.
Thorsten!
Und dann kannst,
ich freue mich drauf.
Kannst du mich auch begleiten, denn nach Jena kommt auch Flake von Rammstein.
Ah ja, cool.
Und liest aus seinem Buch, also aus seinem zweiten Buch, Heute hat die Welt Geburtstag.
Cool.
Sehr gut, kann ich auch sehr empfehlen.
Hast du beides gelesen?
Nee, der Tastenficker wollte ich noch mir holen, aber ich will es gerne in Hardcover.
Ah ja.
Und da warte ich jetzt nochmal.
Cool, die habe ich auch noch vorzulesen.
Also der zweite Band jetzt, den habe ich so einfach weggeatmet. Er schreibt wirklich unheimlich angenehm und sehr witzreich. Vor allem, wenn man Rammstein liebt, dann mag man auch, dann ist das eine absolute Empfehlung, dieses Buch, weil es geht halt auch um ein Rammstein-Konzert und die Entstehung von Rammstein und wie er immer so als, er wirkt immer so tollpatschig in dem Buch,
total,
wie er sich darstellt. So. Und das ist sehr, sehr angenehm zu lesen. Ich habe mehrmals laut lachen können.
Ich finde, Flag ist echt ein interessanter Typ. Und zwar habe ich ihn vor allem, ich kenne ihn natürlich von Rammstein, habe ihn aber, er hat eine eigene Radiosendung auf Radio 1.
Ja.
Und er wurde auch auf Radio 1 schon ein paar Mal interviewt. Und er ist unglaublich unprätentiös. Also er, also es gibt ja so Leute, die sich halt irgendwie durch irgendwas, was sie sagen, so profilieren wollen. Und er ist wirklich das komplette Gegenteil davon.
Ich habe immer das Gefühl, er redet nicht so gerne eigentlich. Also so, wenn er interviewt wird oder so.
Ja, aber er macht es irgendwie auf eine sehr sympathische Art und er ist wirklich mega unprätentiös, finde ich. Und ja, das fand definitiv. Ich immer mega spannend, wie man so sein kann, wenn man gerade das Gefühl hat, dass einem eigentlich 1000 Leute zuhören.
Vielleicht musst du es einfach ausstellen. Also darfst du halt nicht drüber nachdenken.
Ja klar, aber das ist ja die Schwierigkeit daran. Und also das auszustellen ist halt super schwierig. Ja, ansonsten, ich würde tatsächlich, weil ich gerade Radio 1 gesagt habe, mal ein Thema reinwerfen. Und zwar, wo oder wie entdeckst du eigentlich neue Musik?
Weiteres, sehr weites Feld.
Mhm. Ich kann auch anfangen, wenn du willst.
Erst mal mir eine Frage stellen. aber ich beantworte sie auch gleich.
Meine Antwort ist besser.
Komm mal raus, dann fang an.
Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Radio 1 ist ein richtig guter Radiosender. Ich habe in meiner Jugend angefangen, Radio Fritz zu hören. Und eigentlich heißt es immer so ein bisschen, wenn Moderatoren älter werden, gehen die von Radio Fritz zu Radio 1.
Da sind sie dann gesettelter.
Ja, und tatsächlich ist es halt so. Es gibt irgendwie da 30 Leute, die irgendwie früher bei Radio Fritz waren. Also Fritz ist eher so ein Jugendsender, würde ich sagen. Die wären wahrscheinlich unzufrieden, wenn ich das
so nenne. Die frischen Springer.
Ja, aber Radio 1 hat unglaublich gute Musikformate, unter anderem den Soundcheck. Da unterhalten sich freitags meistens 4 Musikkritiker über neue Platten, die erscheinen, und das sind auch immer wechselnde Musikkritiker. Und ich finde es immer richtig geil, wenn Leute es schaffen, zu ästhetischen Themen eine Haltung zu entwickeln, und zwar auch eine begründete Haltung. Weil oft ist ja irgendwie das Argument so, naja, gut, du findest das Album nicht gut, ist vielleicht nicht dein Geschmack. So, und es geht meistens darum, oder da wird dann immer betont, ja, das ist was Subjektives. Musik und Kunst sind subjektive Sachen, da gibt's kein richtig und falsch. Und ich finde es immer ganz geil, wenn Leute schaffen, wie gute Kritiker, eben doch zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht, und das, und dafür eine schlüssige Begründung finden können. Das nur nebenbei, aber durch die Sendung lerne ich halt vor allem neue Musik kennen.
Und war das schon immer, bist du Musikentdecker vor allem durchs Radio schon immer gewesen?
Ja, also weil das mit Radio Fritz halt sehr früh angefangen hat. Ich hatte früher keinen Fernseher im Zimmer und auch keinen Computer. Und irgendwas musste ich zwangsläufig machen in meinem Zimmer. Vor allem ich bin notorisch schlechter Einschlafer. Und da habe ich halt immer Radio gehört. Und das hat mich jeden Fall sehr geprägt, würde ich sagen. Vor allem musiktechnisch.
Verrückt. Also ich habe zum Beispiel überhaupt keine großartige Bindung zum Radio. Also das meiste, an das ich mich von Radio erinnere, ist MDR Figaro, der Klassiksender, weil das bei meiner Mutter immer rauf und runter lief irgendwie und das mich zuerst sehr genervt hat, aber dann habe ich da das doch genossen, weil sehr abwechslungsreiche Musik kommt im klassischen Bereich, aber halt auch kleinere Bands und sehr viel interessant, da kommt sehr interessante Musik.
So, weil du das nämlich erzählt hattest in der letzten Sendung, habe ich mir, als ich vor drei Wochen nach Hause gefahren bin, habe ich nämlich gedacht, scheiß drauf, ich hau jetzt mal Figaro rein, weil Paul das so gut findet. Ich habe es mir angehört und es lief halt instant ein Song von Kings of Convenience, eine Band, die ich sehr mag auf jeden Fall. Und da habe ich gesagt, wow, hätte ich jetzt nicht erwartet, weil das ist halt Pop und ich habe Figaro immer mit Klassik verbunden.
Ja, nee, da kommt schon Verschiedenes, aber es war früher vielleicht auch noch mehr Klassik. Oder es gibt Zeiten, so genau weiß ich das nicht, aber eigentlich habe ich ja gesagt, ich bin nicht so der Radiohörer.
Ja.
Und ich habe zwei meiner größten Leidenschaftsbands, sage ich mal, tatsächlich in der Schule kennen und lieben gelernt, im Musikunterricht. Da bin ich noch heute sehr dankbar für, da ich, wie sage ich denn das am Anfang? Ich habe ursprünglich sehr viel Klassik tatsächlich gehört. Also wirklich im Grundschulalter und so wollte ich Klavier lernen aufgrund von Mozart und Beethoven.
Ein bisschen wie Schröder von den Peanuts.
Das ist richtig, richtig langweilig, richtig snobbig. Aber ich fand's halt faszinierend, wie solche Musik geschrieben werden konnte. Und habe dann auch einen Vortrag in der zweiten oder dritten Klasse halten dürfen über Mozart und habe da übelst mich für interessiert einfach nur. keine Ahnung warum, aber die Musik mit ihren Harmonien hat mir irgendwas gegeben, was ich halt sehr gefeiert habe. Mhm. Dann aber als ich dann halt aufs Gymnasium kam, habe ich dann ziemlich, so Nonsensmucke gehört. Also ich habe halt so einfach Musik gehört, die man so nebenbei mitbekommt, aber mich für Musik absolut nicht interessiert. Und dann hatten wir aber, durften wir in der 7. Klasse oder 8. Klasse, glaube ich, Bands vorstellen. Jeder eine Band oder ein Musikgenre. Mhm. Und da hat eine Mitschülerin und gute Freundin von mir Rammstein vorgestellt. Und die haben mich durch ihre Texte wahnsinnig fasziniert, weil es im ersten Moment erstmal sehr böse klang, sehr auch falsch in der Art, was die da singen. Aber wenn man sich dann weiter damit auseinandergesetzt hat und gemerkt hat, dass da viel mehr dahinter steht als nur ein rollendes R, sondern unheimlich literarische Texte auch da sind, eingebettet in eingängige, merkende Melodien und eine pompöse Show. Und es ist halt alles ganz faszinierend gewesen. Und dann halt auch noch als zweite Band System of a Down, bei denen es mir dann ähnlich ging, weil die so krass abgedreht waren. Die waren halt, ich hatte sowas vorher noch nie gehört. Die Musik, ich glaube BYOB war das, der Song, der angespielt wurde, war halt auf so vielen Ebenen irgendwie abgedreht, schräg und verrückt, dass ich nichts damit anfangen konnte. Im ersten Moment es dann aber immer wieder gehört habe, immer mehr von ihnen gehört habe und mich einfach in die Musik und die Texte verliebt habe. Und die Menschen, sowohl bei Rammstein als auch bei System of a Down, sind halt sehr interessante Persönlichkeiten. Aber das kam dann erst, als ich dann aus der Schule rauskam, hat man sich immer noch mehr mit den Hintergründen irgendwie so beschäftigt. Mhm. Aber das war so ein Aspekt, wo ich Musik hergenommen habe. Aber dann auch tatsächlich durch meinen Freund Daniel. Der hat mich zum Beispiel zum Metalcore und dem ganzen härteren Metal gebracht. Der hat das schon ewig gehört, was weiß ich, S.I. Lay Dying und Co. Ich konnte mit der ganzen, ich habe es damals auch Schreimusik genannt, nichts anfangen, bis er mir den Song This Calling von der Band All That Remains gezeigt hat. This Calling war auch ein Song, der kam irgendwie 2006 raus und war auch mit bei Saw 3, glaube ich, der Soundtrack. Mhm. Aber den fand ich so hart und so auf so ein Break, also so aggressiv und dadurch sehr faszinierend und anziehend, dass mich das sehr zum Metal gebracht hat. Und während ich dann immer weniger Cleans haben wollte, immer mehr Geschrei, immer härtere Breaks haben wollte, haben Daniel und ich ganz viel über YouTube gefunden. Also da haben wir dann wirklich in der Seitenempfehlung, klick mal den Song an, das Musikvideo sieht fast interessant, oder das Bild, was man da sieht, sieht interessant aus. Und dann gab es so Top 10 Most Brutal Breakdown Videos und da haben wir uns eins nach dem anderen angeguckt und darüber ganz viele Bands entdeckt. Also da ein absurd riesiges Kontingent durch Musikempfehlungen auf YouTube hat sich angeordnet.
Voll. Also das mit YouTube kann ich auch total nachvollziehen. Also ich glaube, ich würde die Hälfte irgendwie der Bands kennen, die ich heute kenne, wenn es YouTube nicht geben würde. Also für die Seite bin ich tatsächlich echt dankbar. Das ist echt eine sehr große Liberalisierung auf jeden Fall für den Musikmarkt. Wenn das natürlich auch viele negative Sachen mit sich bringt.
Ja, wenn man nicht aufpasst, landet man auf falschen Seiten.
Was?
Naja, also gerade YouTube, hast du mal geguckt, was du dort alles finden kannst an Musik, die in Deutschland mindestens auf dem Index steht?
Ach so, ja.
Also und das ist auch nicht irgendwie versteckt oder so, kommst halt relativ schnell drauf.
Mhm. Ja, ich auf jeden Fall so im Fascho-Bereich ist mir da auf jeden Fall einiges begegnet schon.
Ja.
Und wird halt auch immer wieder hochgeladen, ne? Es wird gelöscht so und ist es halt eine Woche später wieder da. Aber was wolltest du fragen?
Wenn es gelöscht wird.
Ja.
Vor allem. Aber wie findest du denn heutzutage noch Musik? Wie lernst du neue Künstler und Interpreten kennen vor allem?
Also, wie gesagt, super viel Radio und dann läuft es aber meistens tatsächlich über YouTube. Also, wenn ich irgendwas dann mir nochmal anhören will, dann meistens YouTube. Spotify benutze ich ab und zu, aber versuche ich eher weniger zu benutzen. Weil eigentlich ist immer das gängige Phänomen ist eigentlich immer, wenn ich was auf Spotify höre, dann höre ich mir halt auch das komplette Album an. Und dann wird der Anreiz immer kleiner, mir das selber zu kaufen. Genau, und eigentlich möchte ich das nicht, weil ich glaube, zumindest das, was ich höre, sind fast größtenteils kleinere Bands und es lohnt sich, die zu unterstützen. Und das kann ich, glaube ich, eher, indem ich irgendwie bei Bandcamp einen Zehner zahle, als wenn ich bei Spotify das Album höre.
Also bist du so ein klassischer Bandcamp-Nutzer?
Unter anderem, genau. Also ich kaufe die meiste Musik, glaube ich, über iTunes.
Okay.
Und natürlich, wenn es irgendwie
geht, gar nicht.
Was denn?
Ja, so Musik digital kaufen.
Ja, glaube ich.
Habe ich nie gerne gemacht und mache ich auch kaum. Also ich höre, wenn ich Musik digital höre, dann über Spotify tatsächlich oder Bandcamp oder natürlich YouTube. Aber wenn ich mir Musik kaufe, dann immer physisch. Mhm. Und das war schon immer so und das hat sich nie irgendwie bei mir geändert. Weil ich brauche irgendwas in der Hand. Auch wenn es dann im Regal steht oder sonst was, aber das hat immer dazugehört. Ich kann das bei Filmen, ist das was anderes. Filme kann ich mir online kaufen und so. Aber Musik, nee.
Bei mir war das dann irgendwann einfach eine Preisfrage. Also ich habe mir so viel Musik gekauft, dass Platten sowieso nicht gingen. Da hole ich mir wirklich nur vereinzelt so Zeug, das ich richtig gut finde. Und selbst CDs kosten ja meistens, wenn sie, glaube ich, rauskommen, so um die 14, 15 Euro. Kann das sein?
Ja.
Und ja, bei iTunes ist es halt meistens so, wenn du vorbestellst, dann kostet ein neues Album, glaube ich, 8,99 meistens. Oder 9,99, vielleicht auch mal 10. Aber mehr meistens, glaube ich, nicht. Und das ist schon, das macht schon auf jeden Fall was aus.
Aber fehlt dir da nicht dieses haptische Feedback?
Es ist halt eine Gewöhnungssache. Also du meintest ja gerade das mit den Filmen und ich glaube, genauso kannst du dich halt auch bei Musik daran gewöhnen. Es ist nicht das Medium meiner Wahl, auf keinen Fall, aber wie gesagt, also finanziell ist mehr nicht drin, auf jeden Fall.
Ja, okay. Na, aus dem Aspekt kann ich es durchaus verstehen.
Ja. Nee, schön ist es nicht, keine Frage.
Aber es stört dich auch nicht.
Nee, nicht unbedingt. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich es irgendwie besitze, was für mich dann doch noch relativ wichtig ist. Also ich habe das gerade ja irgendwie so, genau, also ich habe das ja gerade so begründet, dass ich mir Musik vor allem deswegen wirklich kaufe, um die Künstler zu unterstützen. Aber es hat noch ein bisschen einen anderen Aspekt. Irgendwie ist das Besitzen irgendwie, wie du gerade sagst, auch nochmal eine wichtige Sache. Und ich kann vor allem auch Mixtapes machen, wenn ich Bock drauf habe.
Inwiefern?
Ich erstelle.
Ach so, du meinst. Ah ja, dahingehend direkt die Frage von mir.
Ach was?
Du warst demnach auch so ein klassischer, ich erstelle eine Mix-CD oder ja. Sogar Kassette?
Kassette war schon bei mir draus.
Okay, aber auch CDs oder USB-Sticks bestückt mit Songs und also für Autofahrten und Co.
Voll, mache ich jetzt auch immer noch ganz oft.
Für andere, hast du mal Musik geschenkt jemandem, also eine Mix-CD geschenkt?
Ja, voll. Einer guten Freundin zum Geburtstag habe ich eine Playlist gemacht, die auch sehr gut angekommen ist, glaube ich.
Ja, mega schön. Das macht man irgendwie auch viel zu selten mittlerweile, oder?
Ja, und ich glaube, das verschwindet halt, also wenn du halt wie sehr viele halt über Spotify vor allem Musik konsumierst, dann kannst du es ja auch gar nicht machen. Also dann könntest du halt auf Spotify eine Playlist erstellen, was aber irgendwie, naja.
Das ist unpersönlich.
Hey, ich schick dir mal einen Link, ist mein Geburtstagsgeschenk an dich.
Könnte gemeinsame Playlist draus machen. Da kannst du noch Songs, die dir drauf fehlen, noch hinzufügen.
Ja, nee, ist echt was Schönes. Und tatsächlich mache ich für die Freundin, die arbeitet in der Bar, mache ich auch ab und zu Playlists so für die Bar. Macht
super, wie super viel Spaß. Wirklich von dir.
Ja. Ich mache es aber auch super gerne.
Das habe ich auch erst jetzt wieder entdeckt für mich. Also Playlists, aber ich mach's dann halt, also ich schenke keine Mix-CDs mehr tatsächlich. Ich schenke, wenn, dann jetzt mittlerweile wieder Alben oder Platten. Mhm. Wir haben zum Beispiel eine kleine Gruppe an Menschen, unter anderem der vorhin angesprochene Daniel, du bist ja auch mit dabei. Und wir haben eine Gruppe auf Discord, in der wir quasi uns regelmäßig Musik teilen, die uns so über den Weg läuft und die wir gerne anderen Leuten zeigen. Und daraus basteln wir dann jeden Monat eine kleine Playlist. Und das ist echt schön, wenn du mehrere Leute hast, die mehrere Empfehlungen geben, was sonst auch gar nicht so auf deinem Schirm ist, weil es entweder nicht dein präferiertes Genre ist oder du einfach die Band nicht kennst. Und dann hörst du diese Playlist am Monatsende an und hast halt ein Potpourri an interessanter Musik. Und das finde ich immer sehr schön und hat auch so einen Playlist-Charakter, so einen Mixtape-Charakter, weil du nicht weißt, was dich erwartet. Mhm. Außer das, was du dann hinzugefügt hast natürlich. Das finde ich wirklich schön.
Ja, ich nutze es leider irgendwie super selten, muss ich sagen.
Ist ja kein Ding. Ich mache es für mich vor allem. Also zum Eigenzweck ist die in erster Linie. Und dann gibt's ja noch andere in der Gruppe, die auf unserem Channel Sachen posten. Und das läppert sich ja dann schon.
Hattest du eigentlich schon erwähnt, was dein erstes Konzert war? Hatten wir das schon? Nee, oder?
Nee. Mein allererstes Konzert oder das erste, an das ich mich so aktiv erinnern kann?
Die unterhaltsamere Antwort.
Das ist schwierig. Ich wüsste gar nicht mehr, welches mein erstes Konzert war. Ich könnte jetzt wieder von den Prinzen anfangen, weil ich die mal live gesehen habe, als ich noch relativ jung war. Aber das war definitiv nicht mein erstes Konzert. Was mir tatsächlich, also irgendwie beginnen meine Konzerterlebnisse alle erst so mit der 12. Klasse, habe ich so das Gefühl. Also zumindest, dass ich es bewusst wahrnehme. Und da war ich dann halt, ich habe angefangen, glaube ich, mit Withful Force Festival. Also Hardcore, Metalcore, Metal, alles in dem Bereich. Damals noch in Reutschiora. Irgendwie, das ist jetzt, dieses Jahr fahre ich wieder hin. Das ist, glaube ich, mein 9. Mal oder so, dass ich hinfahre. Weiß ich gerade nicht, oder 8. Das war, dann kam die Abi-Zeit. Und nach der Abi-Zeit hatte man so 5 Monate gefühlt frei. Und da sind wir da sind wir zu Rammstein gefahren, da war ich bei System of a Down. Da habe ich ganz viele Konzerte mitgenommen, die irgendwie in diesem Größencharakter waren. Ach, jetzt fällt's mir ein. 10., 11. Klasse waren wir immer auf irgendwelchen Minishows. So, also generell im Hardcore ist es halt so, dass da kommen halt dann 3, 4, 5 Bands, du zahlst 5 € Eintritt, trinkst unheimlich viel Bier und in irgendeiner Kellerspelunke wird dann halt über, was weiß ich, soziale Ungerechtigkeit geredet und
jemand macht die Windmühle.
Und jemand macht die Windmühle. Das war richtig geil. War eine geile Zeit so, aber so ab der 12. Klasse kamen dann diese größeren Konzerte definitiv dazu. Also ich war zum Beispiel, was viele meine Klassenkameraden gemacht haben, nie bei einem Ärztekonzert, obwohl ich mir die ganz gerne mal gegeben hätte. Oder auf anderen größeren Konzerten. Das kam alles erst später. Highlight absolut war vor 2 Jahren Muse, die ich live gesehen habe in Berlin. Und so viele andere großartige Konzerte. Also, aber das würde zu weit führen, jetzt alles irgendwie aufzudröseln. Bei dir?
Tatsächlich auch erst später, also im Nachhinein finde ich es irgendwie spät, so dass es mein erstes Konzert so gewesen sein soll. Vielleicht vergesse ich auch eins. Müsste in der 10. Klasse gewesen sein. Und dafür bin ich tatsächlich richtig, richtig weit gefahren auch. Es handelt sich um die Gruppe Typ Turbo. Die machen so Elektropunk. Das war mal irgendwie, also so Frittenbude machen zum Beispiel oder Egotronic machen auch Elektropunk. Und das haben die zu dem Zeitpunkt auch gemacht. Und es war da auch irgendwie voll, also irgendwie gefühlt haben einfach alle diese Musikrichtung gehört in meinem Freundeskreis mit 16. Und wir waren zu dritt oder viert und wollten halt unbedingt auf ein Konzert von Typ Turbo. Das ist aber eher schon eine Band, die nicht deutschlandweit bekannt ist, sondern eher so im Bereich Köln und so vor allem. So Lippstadt und so. Und die treten vor allem auch in dem Bereich so auf. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir suchen uns jetzt einfach das nächste raus.
Ja.
Und das nächste war tatsächlich irgendeine Stadt in, ich glaube, Warburg hieß die, in Hessen. Also sind wir.
Wie seid ihr da gefahren?
Also wir sind natürlich mit dem Zug gefahren, so, weil da konnte noch keiner von uns Auto fahren. Ich glaube ewig. Also ich glaube über, also erstmal nach Berlin, dann nach Wolfsburg irgendwie und dann da. Also das hat ewig gedauert, bis wir da erstmal da waren. Natürlich waren die Zugpreise auch richtig geil. Ich glaube, wir mussten uns ein Wochenendticket irgendwie holen. Aber das war es uns irgendwie alles wert. Und wir sind dann da angekommen und es war auch einfach ein mega geiles Konzert. Es war super klein, also ich weiß nicht, da waren vielleicht 50 Leute, aber es war richtig gut. Und wir sind natürlich mit einer nicht vorhandenen Planung an die Sache gegangen, sodass wir quasi
so richtig naiv.
Ja, so, und dann natürlich auch so, naja, also wir gucken uns das an und, ach, keine Ahnung, das ist ja ein Club. Dann sind wir halt da einfach noch drin in dem Club und dann fahren wir, ich glaube, der Zug war geplant für um 8 früh, dann bleiben wir halt einfach bis da. Was wir nicht bedacht hatten, war, dass man nach so einer Zugfahrt, also wir sind, glaube ich, an dem Tag um 7 früh losgefahren, einfach mega fertig ist und wir haben vielleicht bis um 3 oder so durchgehalten.
Oh Gott.
Und es war Winter, also es war richtig arschkalt, vielleicht so minus 10 Grad draußen und bis man am Bahnhof war, ist man, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gelaufen von dem Club bis zum Bahnhof.
Ja.
So minus 10 Grad, 3/4 Stunde laufen, dann am Bahnhof ankommen und feststellen, dass dieser Bahnhof nicht aus einem Gebäude besteht, sondern einfach nur aus ein paar Bänken.
Oh nee.
Und dann sich denken, 5 Stunden bei minus 10 Grad, überlebt man das?
Wir hätten dasselbe fast auch gehabt. Also ich habe quasi eine gleiche Situation erlebt. Als ich bei dem besagten Rammstein-Konzert zur Abi-Zeit war, sind wir auch mit dem Zug nach Leipzig gefahren und nach diesem Konzert haben wir gesagt, naja, war halt mitten im Winter, verbringen wir halt dort irgendwo noch Zeit und das war aber nicht der Leipziger Hauptbahnhof oder so, wo unser Zug abgefahren wäre. Obwohl doch, wir sind dann von Leipzig noch bis irgendeinem Zwischenkaff musste man dann umsteigen. Aber der nächste Zug wäre erst 4 Stunden später gefahren. Und es war halt Winter, es waren Minusgrade und wir wussten absolut nicht, was wir machen sollen. Und da hatten wir aber das Glück, dass unser Zug schon einfach da stand und uns tatsächlich der Schaffner in den Zug reingelassen hat. Und wir im Zug, er hat gesagt, okay, das dürfte aber niemand verraten und so, an der Stelle sorry, aber wir durften im Zug dann uns hinlegen und haben uns halt auf diese Viererplätze, jeder hat dann einen Zweierplatz von diesen Viererbänken genommen und sich dort hinlegen und wir konnten quasi durchschlafen, bis der Zug dann morgens losfuhr. Aber ansonsten hätten wir halt auch bei minus 10 Grad oder so auf so einem Durchgangsbahnhof auf irgendwelchen Bänken schlafen müssen.
Wie lange habt ihr dann drin geschlafen?
3 Stunden oder so. Also ich glaube, um 6 ging es dann weiter. Ja, ja. Es war schon faszinierend. Und sowas prägt sich dann auch ein.
Voll. Weißt du, was unsere Lösung war?
Zeitungspapier zu decken?
Sparkasse.
Ah, die klassische Sparkasse. Ah,
ja. Damals waren sie noch nicht zu. Zum Glück hatte Warburg eine Sparkassenfiliale und Classic, Rucksack auf dem Boden neben die Heizung und erstmal schön 3 Stunden in der Sparkassenfiliale geschlafen.
Träumchen. Ich hätte noch McDonald's vermutet.
Ja, aber da schmeißen die doch schon raus, oder?
Also in Berlin wurden wir rausgeschmissen damals.
Ja, glaube ich.
So, da und ist in der Sparkasse ist halt niemand. Alle paar Stunden jemand rumgelaufen. Ja, aber mittlerweile sind echt viele Sparkassen abgeschlossen, was eigentlich ein Unding ist. Also früher lagen sehr viele Obdachlose bei uns immer in der Sparkasse oder in anderen Banken.
Die Sparkasse rettet Leben.
Aber, ja, oder zerstört halt welche, ne? Gab es denn noch mehr Konzerte, die sich so bei dir eingeprägt haben?
Ja. Also es ist vor allem, ich studiere jetzt seit 4-5 Jahren in Jena und vor allem hier so nehme ich sehr viel Konzerte mit. Also es gab mal eine Zeit lang im Café Wagner so eine Reihe, die hieß Postrock-Sonntag. War komischerweise mal montags.
Ein Wunder, also, warum es die nicht mehr gibt.
am Sonntag. Ja.
Ich dachte, hier ist Post-Rock-Sonntag.
Und da habe ich viele kleine Bands kennengelernt. Ansonsten gibt es in Jena auch, das kennt jeder, der hier wohnt, die Kulturarena, wo im Sommer immer ganz viele, auch teilweise bekanntere Bands herkommen. Und da habe ich zum Beispiel Get Well Soon gesehen. Mhm. Fand ich sehr gut. Und
da habe ich Jan Thiersen mal gesehen.
Jan Thiersen.
Mein Bruder ist extra nach Paris gefahren, um ihn zu sehen. Und ein Jahr später.
Und du bist einfach aus dem Haus gegangen. Ein Jahr
später bin ich aus dem Haus gegangen und war da.
Geil. Das Melt-Festival ist so eins meiner Lieblingsfestivals. Und da habe ich extrem viel gesehen. Und da sind teilweise echt unvergessliche Konzerterlebnisse dabei. Da habe ich zum Beispiel Crystal Castles gesehen oder Caribou. Sehr viel elektronische Sachen.
Ja.
Oder The Whitest Boy Alive, die es inzwischen nicht mehr gibt. Ich habe, glaube ich, mit das letzte Konzertzug von denen gesehen. Mega gut. Ja.
Schön. Bei mir, also ich habe jetzt auch gerade noch mal überlegt, was bei mir eine unheimlich einprägsame Erinnerung oder so war. Und tatsächlich muss ich da an das Force 2011 immer sofort denken oder 2012. Jedenfalls haben Bullet for My Valentine dort gespielt. Kennst du die vielleicht? Also die sind ein bisschen bekannter selbst.
Wenn naja, man die hatten glaube ich, das erste, weil das war auf jeden Fall das erste Album, was so richtig bekannt wurde. Es lief auf jeden Fall im Musikfernsehen rauf und runter.
Ja, genau.
Und damals habe ich noch super viel Musik
geguckt. Das war auch immer, ich kannte Leute, die einfach die ganze Zeit Viva oder MTV die ganze Zeit nebenbei laufen ließen. Aber ich hatte nicht meinen Fernseher in meinem Zimmer. Also ich konnte das nicht machen. Aber dort jedenfalls hatte ich einen Kumpel, der Bullet abgöttisch geliebt hat. Und es fing halt gerade leicht an zu regnen. Und es kam.
Dann seid ihr natürlich weggegangen.
Und, ja, wir sind weggegangen. Nee, und es kam halt von den Tears Don't Fall. The Tears Don't Fall. Ich weiß gar nicht, hört's euch einfach mal an. Und es war halt so ein Moment, wir haben uns gegenseitig angeguckt und es war einfach so, alles war perfekt. Und dann haben wir uns beide hochheben lassen von geküsst. Von den Mengen hochheben lassen und sind halt über die ganze Menge Crowd gesurft. Und während dieses Songs, während er diese Band so abgöttisch geliebt hat und es war ein übelst einprägsamer Moment und das war, daran denke ich echt noch total gerne zurück.
Du bist crowdgesurft?
Ich crowdsurfe öfter. Es gibt auch irgendwo ein Bild von mir, bei dem ich bei einem Heaven Shall Burn Konzert tatsächlich das war dann im F-Haus ein Überraschungskonzert vor 1 oder 2 Jahren, auf der Menge stand. Da haben mich die Leute quasi hochgehoben und ich stand auf den Händen und Schultern von Leuten. Der
König der Löwen.
Ja, genau. Und da habe ich so ein Löwenbaby hochgehalten und dann so, na, Zigonja.
Das Löwenbaby hat nochmal eine kleine Kirsche hochgehalten.
Ja, und auf der Kirsche war ein bisschen Sahne.
Ja.
Genau, so war das.
Wie stellt man das an? Also, wie heben die einen hoch? Spricht man da irgendwen an?
Ja, unterschiedlich. Also, ich hatte schon Momente, in denen es mir angeboten wurde, hier willst du zufällig. Also, das ist halt, vielleicht liegt es an den Konzertarten. Also, ich sehe jetzt seltener bei Hip-Hop-Konzerten, außer es ist jetzt gerade KIZ oder so, ja. Leute Crowdsurfen. Aber jetzt bei dem ganzen Chor-Stuff und so, entweder wird es dir halt angeboten, so mit Handzeichen, weil es ja eh gerade laut ist, so willst du auch hoch, weil viele Leute dann gerade Crowdsurfen, oder man tippt die Leute vor sich an und macht so eine Räuberleitergeste und dann
oder man steigt einfach hoch.
Oder es gibt tatsächlich genug Assis, die dann einfach Anlauf nehmen und draufspringen Leute auf den Rücken. Aber das ist so diese asoziale Schiene und da bin ich nicht so Freund von. Ich versuche auch immer die Leute vorzuwarnen, so die vor einem sind, oder beziehungsweise wenn man gerade selbst jemanden über sich hat, dass man den vor einen antippt, weil manchmal kann es so schmerzhaft sein, wenn irgendjemand gerade auf dich drauf fällt, weil du nicht damit rechnest, dass gerade jemand über dich crowdsurft. Ich bin da sehr sozial, würde ich sagen. Aber es macht. Bist du noch nie Crowd gesurft?
Nee.
Mach es. Also, wenn du eine Möglichkeit hast und es sich anbietet, mach es. Es ist ein.
Ich rufe einfach ein paar Freunde an, die kommen her und dann.
Und die tragen dich dann einfach durch deine Bude.
Ich fliege!
Ja!
Aber pass auf, jetzt kommt die Überleitung des Todes.
Oh.
Beim Crowdsurfen kann man ja auch runterfallen.
Ja?
Stichwort: gefallene Helden. Hast du irgendwelche Musiker, die du inzwischen nicht mehr magst?
Das war wirklich eine richtig krasse Überleitung. Ich dachte, du sagst runterfallen und dann muss man dich abladen und dann runterladen und hast du schon mal Musik runtergeladen. Aber deine Überleitung war wesentlich besser.
Geil, ne?
Und
ja, hast du sowas?
Ja, ich überlege gerade. Ich glaube nicht. Also ich muss sagen, naja, teilweise. Also bei All That Remains zum Beispiel, da hat der Frontsänger so ein paar Aussagen getroffen, hinter denen ich nicht stehe und die auch sehr krude sind, so, das hat irgendwie so Kratzer hinterlassen, definitiv, und da höre ich die weniger seitdem, aber sonst habe ich eigentlich ich habe immer schon Musik gehört, die eher linksorientiert war, sage ich mal, und da gab es wenig, was ich sehr krass kritikwürdig fand.
Mhm.
So, also, na gut, linksorientiert, was heißt das? Also eher auch bürgerlich ist der falsche Begriff, aber ich rede mich wieder um Kopf und Kragen. Wenig extreme Meinungen, sag ich mal.
Okay, alles klar.
Und bei dir?
Bei mir war das ganz stark der Fall, nämlich lange Zeit war einer meiner Lieblingsinterpreten Morrissey. Morrissey kennt man vor allem, weil der Sänger von den Smiths war.
Ja, ja.
Und der hat auch eine sehr erfolgreiche Solokarriere über bestimmt 30 Jahre oder so jetzt insgesamt geführt. Und er hat schon immer krass provoziert mit seinen Aussagen und ist mega angeeckt. Aber war für mich immer irgendwie in so einer Art Deckmantel von Polemik, Übertreibung so gebettet.
Also auch so unter dem Deckmantel, der meint das nicht wirklich so? Oder war dir, würdest du schon sagen, doch, du wusstest, dass er so ist, aber er übertreibt halt ein bisschen.
Ja.
Okay.
Ja, die zweitere Variante. Mittlerweile ist es leider so, dass Morrissey sowas vertritt wie, die Medien lügen euch an und sie kontrollieren, so die Richtung. Sie
kontrollieren alles und.
Genau, und hat sich auch während der Flüchtlingskrise so ein paar Mal so richtig merkwürdig geäußert. Und das hat mich echt, und das hat, glaube ich, auch sehr viele andere Leute, die Morrissey, ich kenne relativ viele, finden echt ein bisschen geschockt. Und ich hatte auf jeden Fall eine ganze Weile damit Probleme, mir die Alben, die ich halt so gut finde, noch weiter anzuhören oder das überhaupt noch zu hören. Mittlerweile ist irgendwie meine Fixierung auf die Musik auch nicht mehr so stark. Es gibt mittlerweile andere Bands, die ich mehr höre, aber ich konnte es teilweise wirklich gar nicht mehr hören. Aber das ist jetzt wiedergekommen. Also ich habe auf jeden Fall eine Weile gebraucht, aber mittlerweile kann ich, denke ich, trennen zwischen dem aktuellen Morrissey und dem, was er mal so gemacht hat.
Also du kannst da auch sagen, okay, da kann ich einen Cut machen, da kann ich differenzieren zwischen den alten Werken von ihm und dem neuen?
Genau, und das ist, finde ich, eine relativ spannende Frage, weil ich glaube, am Anfang, als es zum Beispiel so war, habe ich sowas gesagt wie, nee, wenn ein Künstler so eine Scheiße erzählt, dann möchte ich auch irgendwie, oder dann kann ich das nicht ausblenden, dann möchte ich gar nichts mehr mit dem zu tun haben oder den irgendwie unterstützen. Und bei dem Unterstützen würde ich bleiben. Ich würde mir jetzt zum Beispiel auf keinen Fall mehr irgendwie was Aktuelles von Morrissey holen oder so. Aber ich kann mittlerweile wieder das Alte hören und glaube auch, dass so eine Differenzierung angebracht ist. Also, dass man die alten Werke deswegen nicht schlecht finden muss.
Ja, also ich finde, das kommt immer auf die Aussagen an. Also es gibt, mir fällt jetzt persönlich kein Künstler ein, bei dem ich so dann abgefallen wäre komplett, weil er sich geäußert hat. Aber ich könnte mir halt einfach durch meine Art vorstellen, dass ich, wenn jemand, was weiß ich, irgendwelche rassistische, homophobe Scheiße erzählt und das und vollends dahinter steht, dass ich mir dann auch seine ganze Diskografie nicht mehr anhören werde. Einfach, weil das ist so eine, ja, ist dann halt vielleicht Prinzipsache und ist vielleicht auch ein bisschen einfach, indem ich es mir mache, aber das schwingt dann bei mir immer so die ganze Zeit mit. Aber was ich machen kann, ist halt, wenn es bei musikalischen Werken sich verändert, da kann ich dann sagen, okay, da kann ich noch differenzieren zwischen dem Alten und dem Neuen. Beispielsweise Linkin Park ist so ein ganz klassischer Fall gewesen.
Ja, voll. Absolut.
Da können sie mir sonst oft erzählen, dass sie sich immer wieder neu orientieren möchten und alles, aber das letzte Album zumindest war für mich kein Linkin Park mehr. So, also das war einfach mir zu radioorientiert und das fing schon an bei Minutes to Midnight. Es gab dann natürlich immer ein paar, also Minutes to Midnight hat mir noch gefallen und war noch immer irgendwie dem alten Stil sehr nahe trotzdem, auch wenn es da schon Leute gab, die das sehr gehatet haben. Aber danach, was danach kam, so, die hatten immer noch so ein paar Hochphasen. Hunting Party hieß das Album. Das war wieder ein bisschen in die härtere Richtung und da dachte ich mir, ey, vielleicht kommen sie wieder in ihren alten Wurzeln zurück. Ist nicht schlimm, dass sie es nicht gemacht haben und nicht geschafft haben. Sowohl Chester als auch alle anderen Mitglieder haben auf jeden Fall einen Stein bei mir im Brett und haben mit ihrer Musik sehr viel getragen, wie glaube ich bei so einigen anderen Leuten auch. Aber das Neue konnte ich mir dann einfach nicht mehr. War einfach nicht mehr meins.
Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass es bei Chester Bennington eine bewusste Entscheidung war, textlich sich zu verändern. Weil er ja in den ersten Alben sehr viel seiner psychischen Probleme verarbeitet hat in den Texten und für sich irgendwann, glaube ich, beschlossen hat, das nicht mehr machen zu wollen.
Okay.
Oder das irgendwie in anderen Projekten eher auszuleben. Also ja, so viel nur zur textlichen Veränderung.
Also schade dahingehend, aber es hat sich ja nicht nur textlich verändert, sondern
ja, voll, genau, auch genau,
das, in der das musikalischen Ebene sehr auf Chartmusik ausgerichtet. Ähnliche Sache bei Alligator zum Beispiel, bei Alligator möchte ich nochmal zurück. Da hat sich zwar vieles auch geändert, so seine neuen Alben höre ich tatsächlich auch ganz gerne. Da nervt mich aber eher, glaube ich, das Verständnis der Texte. Also, beziehungsweise, wenn du jetzt so einen Song hast, wie willst du mit mir Drogen nehmen? Ich weiß nicht, ob der so auch explizit heißt oder nur Drogen oder so. Das wird ja mitgesungen von Massen an Leuten, aber. Ja. Um was es eigentlich so geht, wenn man den Text sich genau anhört, das ist dann eher wenig feierlich und dafür feiere ich dann wiederum Alligator, weil er halt so ein unheimlicher Zyniker mitunter ist und das auch so verpackt in so einer positiven Musik mitunter. Und er hat halt mit diesen melodischen Pop-Elementen dann doch auch noch seinen Weg gefunden. Also wenn man jetzt sich Schlaftabletten Rotwein anhört, seine eher Hip-Hop-orientierten Sachen, da hatte er natürlich immer Gesangspassagen und so auch definitiv mit drinne. Aber jetzt, was er jetzt so produziert, ist durchaus, glaube ich, noch mehr sein Stil. Und trotzdem sehr gut. Aber da sind es dann doch vielleicht eher die Fans, die mir mitunter auf die Eier gehen. Aber das ist
ja voll, kann ich absolut
nachvollziehen. Nicht, soll jeder machen, wie er möchte.
Ja.
Ja, Lukas.
Ja.
Wir sind schon bei einer Minute. Wir sind fast bei anderthalb
Stunden. Einer Minute.
Wir sind bei einer Minute. Nein, ich meine, einer Stunde, fast anderthalb Stunden, das ist ja schon, ist schön. Also ich hätte auch noch ein paar mehr, hast du noch was, das du besprechen wolltest?
Nee, habe ich auch, aber ich habe auch eine Schlussanekdote, die ich zum Ende hin erzählen kann, falls das
gut
gewünscht ist.
Dann hau erst die Anekdote raus.
Okay, es handelt sich um die Band, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Van Halen oder Van Halen?
Van Halen.
Van Halen. Und zwar
Van Halen.
Haben,
du bist ja auch
haben,
so ein Van Halen.
Naja, es klingt halt so niederländisch.
Mach den Halen-Shake.
Nee, jedenfalls, als die, ich glaube, das war noch in den 90ern, irgendwie eine große Tour gemacht haben, haben die auch beschlossen, nicht nur so große Hallen zu spielen und so, sondern auch kleinere Locations, zum Beispiel so Basketballfelder in Schulen oder so, da sind die so aufgetreten. Und das Problem ist natürlich irgendwie, wenn du so eine große Band bist, die hatten zu dem Zeitpunkt auch eine krasse Bühnenshow, die hatten so mega viel Pyro-Effekte und dieses ganze Zeug, was dazu gehört bei dem Equipment, da kommst du ja auf Tonnen von Gewicht.
Und die haben auch nicht, die haben dann nicht in Wannhallen gepasst.
Richtig. Und jedenfalls, Moment, wo war ich? Genau. Und,
ja.
Kein Ding. Und das Problem war halt, dass sich Veranstalter, die haben das natürlich alles in ihren großen Reader geschrieben. Also wenn Bands irgendwo auftreten, haben die natürlich einen Reader. Der Konzertveranstalter sollte diesen Reader lesen, um nochmal nachzugucken, was wünscht die Band jetzt für Essen, für den Veranstaltungsort. Also da steht so alles drin, was die Band braucht und haben will. Und die haben natürlich immer reingeschrieben, Leute, pass auf, wir haben mega schweres Equipment, das sind Tonnen. Wir brauchen wirklich eine Location, die das aushält. Ihr könnt uns nicht einfach ein Basketballfeld geben, so.
Ja, ja.
Und viele haben das natürlich nicht gelesen und da ist dann einfach halt das, die jeweilige Sache, wo sie draufgespielt haben, zusammengekracht. Irgendwann haben sie aber den genialen Trick erfunden, ganz ans Ende ihres Readers zu schreiben, übrigens, wir möchten beim Buffet M&Ms haben und wir möchten, dass diese M&Ms farblich sortiert sind. So. Ahnst du den Trick dahinter?
Nein. Ich hätte jetzt nur vermutet, dass halt die M&Ms zwar farblich sortiert waren, aber alles andere trotzdem nicht beachtet wurde.
Nee, genau anders.
Wurde jetzt plötzlich der Reader gelesen, weil
nee, die konnten quasi an die Location gehen, sind als erstes ans Buffet gegangen, haben geguckt, aha, sind die M&Ms getrennt? Wenn ja, konnten die sich quasi fast sicher sein, dass der Reader gelesen wurde, bis zum Ende. So.
Krass.
Und, klassische Win-Win-Situation. Erstmal, die konnten halt auftreten, ohne dass die Location zusammenbricht. Und sie wurden natürlich auch für verrückt gehalten. Also so klassisches Künstlerding. Ah ja, die wollen getrennte ja, M&Ms. Alles
das
klar.
Das sind die mit den M&Ms.
Ja, das war schon. Ich finde die aber richtig gut.
Ja, schöne Anekdote zum Abschluss, würde ich sagen. Was willst du noch loswerden?
Die Leute sollen mehr Motorcycle hören. Das war schon.
Aber weißt du, was sie auch machen sollten?
Nee.
Die sollten auf Facebook gehen, uns da liken. Dort kann man uns finden unter Lubrulu, beziehungsweise Luftikus und Bruder Lustig.
Oder auch ein Love geben. Wir sind auch für Love.
Man kann auch so generell Reactions verwenden. So ein wütend Reaction ist auch okay, solange er spaßig gemeint ist. Man kann uns auf iTunes abonnieren und dort eine gute Bewertung dalassen.
Da sind schon auch Bewertungen, oder?
Da sind noch zu wenig Bewertungen, als dass sie angezeigt werden würden. Das heißt, oh, Leute, wir brauchen da Bewertungen. Dann kann man uns natürlich auf unserer Website, die da, wie lautet, Lukas?
Lubrulu,
okay.
Bodyg.io.
Ja, danke.
Ich glaube, bei der 20. Mit, Folge zum
mit Jubiläum. Mit dem Ball hin und her spielen, das müssen wir noch ein bisschen üben irgendwie. Aber wir sind jetzt auch auf Instagram. Das habe ich dir ja vorhin gezeigt. Wow, wir haben es endlich nach zahlreichen Ankündigungen gemacht und geschafft.
Insta.
Und da kann man uns auch folgen, sieht lustige Stories, kann uns Herzchen geben und bleibt auf dem neuesten Stand. Und ja, das wäre es von meinem Werbeblog. Ansonsten war's das. Wieder mit unserer Folge. Kommt gut durch die beiden Wochen. Wir hören uns dann aller Voraussicht in 2 Wochen wieder. Lukas, es war wieder ein Fest, mit dir aufgenommen zu haben.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.